Ja, die Predigt heute über Ruth und ich habe gedacht, da ich ja einen engen Zeitplan habe, ich mache nur einen Punkt, aber vorher gibt es vier Phasen. Aber Phasenübergänge sollten eigentlich glatter gehen wie Punkte, weil beim Punkt hält man ja immer ein Stück an. Okay, Phase 1 meiner Predigt, die Katastrophe. Ruth, die Moabiterin, erlebt eine totale Katastrophe. Sie heiratet in eine Flüchtlingsfamilie ein. Das ist nicht die Katastrophe, aber ist schon ein Hinweis darauf, dass es vielleicht gar nicht so einfach war, die Ruth unter die Haube zu kriegen oder dass es nicht wirklich noch Geld für Mitgift gab. Sie heiratet in eine Flüchtlingsfamilie ein oder wurde vielleicht eher verheiratet und dann stirbt zuerst ihr Schwiegervater, dann ihr Schwager und dann auch noch ihr Ehemann. Und so steht sie auf einmal mit nichts in der Hand da. Ihre Schwiegermutter entbindet sie von der Last, dass die Schwiegertöchter sie versorgen müssen. Und die eine Schwiegertochter sagt, jo, das ist eine gute Idee, ich mache mich ab wieder nach Hause, dort habe ich eine bessere Überlebenschance. Die andere Schwiegertochter, Ruth, möchte nicht zu ihrer Ursprungsfamilie zurückkehren. Und damit kommen wir schon zu Phase 2. Ihr seht, das geht relativ schnell ineinander über. Nämlich festhalten am Glauben. Ruth will mit ihrer Schwiegermutter in deren Heimat gehen, nach Bethlehem. Sie steht nämlich treu zu dem Gott, den sie in diese Familie, in die sie eingeheiratet hat, kennengelernt hat. Und sie möchte an diesem Glauben festhalten. Und da dieser Glaube, den sie kennengelernt hat, der Glaube an einen Gott ist, der Gott Israels ist, habt Mut und kommt hier ruhig nach vorne auch. Weil es der Gott Israels ist, ist für sie klar, dass wenn sie an diesen Gott glauben will, dann muss sie sich auch an Menschen aus Israel halten. Und was fast wie ein Trauversprechen klingt, sind ihre Worte angesichts dieses Desasters. Sie sagt, rede mir nicht ein, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tu mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Der Herr tu mir dies und das ist eine Formulierung, die des Öfteren im Alten Testament kommt. Das ist eine sogenannte Selbstverfluchungsfloskel, mit der man sozusagen deutlich macht, ich lasse mich auf gar keinen Fall von dieser Idee abbringen. Deswegen wird auch in der guten Nachricht das Ganze anders übersetzt. Dort wird es nämlich übertragen, da heißt es dann, der Herr soll mich verfluchen, wenn ich nicht mit dir gehe oder so. Okay, falls ihr also nochmal im Alten Testament auf diesen Satz stoßt, der Herr tu mir dies und das, dann wisst ihr, dass es eine typische Formel ist. Ruth geht jetzt ihren Weg mit Gott. Und diesen Weg geht sie, indem sie mit ihrer Schwiegermutter und deren Familie, die sie kennengelernt hat und die jetzt nur noch aus der Schwiegermutter besteht, geht sie nach Hause. Zum Gott Israels, nach Bethlehem. Das ist ihr Weg mit Gott. Und das ist das Erste, was wir an Ruth lernen können, nämlich, dass sie am Glauben festhält. Diesen Glauben, den sie jetzt kennengelernt hat und der doch eigentlich nahelegen sollte, dass dieser Gott sehr unfähig ist, denn der Schwiegervater, der Schwager und der eigene Mann ist gestorben. Was für ein Gott ist das? Da sind doch die moabitischen Götter doch eigentlich mächtiger. Sie vertraut auf diesen Gott. Und so geht sie diesen Weg mit Gott. Und da komme ich zu Phase 3 und die habe ich einfach mal A New Hope genannt. Für alle, die gerne mal Star Wars gucken. Die wahre neue Hoffnung ist in Gott. In Bethlehem angekommen sind alle Menschen überrascht, Naomi wiederzusehen. Weil sie war ja mit Sack und Pack mit ihrem Mann nach Moab gezogen, weil sie dachten, dass dort die Lebensverhältnisse besser sind und sie eine bessere Überlebenschance haben. Und sie sind sehr betreten zu hören, wie schlimm es der Naomi ergangen ist, dass sie ihren Mann verloren hat, dass sie ihre beiden Söhne verloren hat, dass sie jetzt ganz alleine ist. Naja, nicht so ganz alleine, da ist noch so eine Ausländerin dabei. So eine Götzendienerin. Naja, die macht fromm, aber ja, die Moabiterin, man weiß nicht genau, was das für Leute sind. Und so ist auch keiner unbedingt erpicht, irgendwie sich um die Naomi und diese Fremde zu kümmern. Sie müssen selber gucken, wie sie durchs Leben kommen. Zum Glück sind sie gerade angekommen zur Erntezeit. Und da die Vorgänge noch nicht so perfektioniert waren wie heute, war es so, dass wenn die Schnitter die Ähren abgeschnitten haben, dass hin und wieder mal was stehen blieb oder zu Boden gefallen ist oder umgeknickt worden ist. Und so war es, dass oft Menschen, die keinen eigenen Acker hatten, die nicht wussten, wovon sie leben konnten, dass sie sozusagen hinter den Schnittern hergingen, da wo schon abgeerntet war, und gesucht haben, was es dort noch zu finden gibt. Und Naomi rät der Ruth, auf die Felder zu gehen und das zu machen. Zufälligerweise gerät sie auf das Feld, das einem Mann gehört, der Boas heißt und der ein Verwandter von Naomis verstorbenen Mann ist. Und die ganze Zeit hindurch sucht sie auf dem Feld die Ähren, die übrig geblieben sind, und das auch in der prallen Hitze. Und Boas ist beeindruckt von der Tüchtigkeit dieser Frau, dass diese Frau für ihre Schwiegermutter, die ja einem anderen Volk angehört, mitsorgt. Und so weist er seine Arbeiter an, nehmt's mit der Ernte nicht ganz so genau, und wenn euch was runtergefallen ist, dann lasst einfach liegen und schubst die Frau nicht rum. Und so kommt es, dass Ruth viel zu essen findet und an diesem Tag mit 17 Kilo Gerste nach Hause kommt, also einem ordentlichen Sack voll, von dem man schon eine Weile leben kann. Und sie berichtet darüber, dass sie ein gutes Gespräch mit Boas hatte, der sie auch noch eingeladen hatte, von dem Essen zu essen, was seine Arbeiter während der Mittagspause bekommen haben. Und so findet sie sich die nächsten Tage wieder auf dem Feld von Boas ein und wird von Weitem von Boas beobachtet. Und als die Gerstenernte vorbei ist und dann die Weizenernte kommt, geschieht das Gleiche wieder. Und damit kommen wir jetzt zu Phase 4. Gottes Wege. So viel Glück ist für Naomi kein Zufall mehr. Sie sagt zu Ruth, der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht und unsere Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. In der damaligen Zeit gab es keine Sozialversicherung, aber es gab den nächsten Verwandten. Und der nächste Verwandte war der sogenannte Löser oder Goel. In manchen Bibeln wird er auch als Bluträcher bezeichnet. Das liegt daran, dass er nicht nur die Aufgabe hatte, für die Verwandten, denen ein Unglück passiert ist, zu sorgen, sondern im Falle eines Verbrechens auch für die Blutrache zu sorgen und so dem Ganzen wieder die Gerechtigkeit zu geben. Und Boas war so ein naher Verwandter, aber er war nicht der allernahste Verwandte. Und so kommt es, wie es kommen muss. Es gibt einen Heiratsantrag. Allerdings nicht von Boas, sondern von Ruth. Das ist in der damaligen Zeit nicht gerade üblich. Normalerweise muss das ein Mann machen, aber Ruth hat ja keinen Mann mehr, der in irgendeiner Form für sie sprechen könnte. Und so macht sie das auf eine sehr raffinierte Art und Weise. Ihr müsst euch das unbedingt mal durchlesen, wenn ihr die Geschichte nicht kennt. Da merkt man schon, wie die Dinge damals vor 3.500 Jahren anders geregelt wurden als heute. Aber Notsituationen wurden damals wie heute geregelt. Ruth macht dem Boas einen Heiratsantrag und Boas ist nicht abgeneigt, hat aber noch ein Problem. Eigentlich darf er die Ruth gar nicht heiraten, sondern der allernaheste Verwandte ihres Mannes, ihres verstorbenen Mannes, hat das Recht und die Pflicht eigentlich, sie zu heiraten. Das Recht und die Pflicht deswegen, weil wenn er sie heiratet, werden die Söhne werden das Erbe aufteilen. Und das heißt also, er hat viel Arbeit mit diesen Söhnen, aber er verliert im Grunde genommen an Eigentum. Und so wird das Ganze vor dem Tor verhandelt. Das war der Ort, wo man früher solche Sachen besprach. Und der naheste Verwandte sagt, nee, will ich nicht. Ich bin ja nicht doof. Ich verliere ja nur davon. Und Boas sagt dann, okay, wenn du nicht willst, dann werde ich das machen und ich werde die Ruth heiraten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit komme ich zu meiner Endaussage. Gott handelt im Alltäglichen. Es gibt sehr viele Geschichten im Alten Testament, wo großartige Wunder passieren, wo Propheten reden, wo Visionen sind, wo Wolken vom Himmel fallen. Nee, Wolken nicht. Irgendwas fällt vom Himmel oder so. Und auch in unserer Christenheit gibt es ganz, ganz viele Geschichten von großartigen Ereignissen. Menschen, die davon berichten, wie auf wundersamste Weise Gott ihren Weg geebnet hat, sie in eine bestimmte Situation gebracht hat, wo alles wieder heile wurde, was vorher kaputt war. Aber in dieser Geschichte von der Ruth findet das nicht statt. Da ist keine Stelle, wo Gott irgendjemandem irgendetwas sagt. Da ist kein Wunder, keine Vision, nichts, kein Prophet, der der Naomi sagt, pass auf, geh doch einfach mal nach Hause und sprech nochmal deine Schwiegertochter an und nimm sie mit. Sondern in dieser Geschichte handelt Gott dadurch, dass die Menschen seine Gebote beachten. Und in den Geboten Gottes steht, dass man sich sozial verhalten soll. Und dass, wenn man viel Besitz hat, dass man nicht seinen Besitz maximieren und optimieren soll, sondern dass man bereit sein soll, Lücken für Leute zu lassen, die wenig haben. So wie Boas es tut, indem er nicht das Feld 100% maximal optimiert abrodet, sondern Menschen die Gelegenheit gibt, was zu sammeln, so wie zum Beispiel diese Ruth. Oder dass Boas bereit ist, diese Frau zu heiraten, obwohl er weiß, dass es letzten Endes das Erbe, sein Erbe, was er seinen Kindern weitergibt, schmälern wird. Gott handelt im Alltäglichen. Hier in dieser Geschichte handelt Gott dadurch, dass die Menschen das tun, was Gott sich vorgestellt hat, wie wir leben sollen. Und großartige Zeichen und Wunder und hoffen uns, Realität bekommt, dass wir etwas Besonderes erleben. Aber ich glaube, ganz oft handelt Gott durch uns, wenn wir das tun, was richtig ist. Wenn wir das tun, was Gott von uns möchte. Ruth findet eine neue Zukunft nicht durch Offenbarung, sondern weil Menschen offen sind, sozial sind, bereit, sie aufzunehmen. Weil sie barmherzig sind. Wenn du sehen willst, dass Gott durch dich handelt, dass das Reich Gottes in dieser Welt wächst und sichtbar wird, dann konzentriere dich meiner Meinung nach nicht zu sehr auf Wunder und Zeichen, sondern konzentriere dich darauf, was Gott möchte, dass du tust. Halte an Gott fest in Krisensituationen und tu das Gute und Richtige, so wie Ruth und so wie Boas.